Deutschlandfunk. Zeitgeschichte.
Die SPD-Politikerin Regine Hildebrand im Interview der Woche mit Hans-Jürgen Fink. Eine Sendung vom 17. Juni 2001.
Immer im Sommer, Frau Hildebrand, holt uns Deutsche die Geschichte in besonderer Weise ein. Heute, der 17. Juni, Arbeiterrevolte 1953 gegen den Arbeiter- und Bauernstaat, blutig niedergeschlagen, viele Opfer, auch Justizopfer hinterher. Dann der 13. August, der Tag des Mauerbaus, der sich in diesem Jahr zum 40. Mal jährt. Sie haben ja damals in der Bernauer Straße gewohnt, im Osten, aber der Bürgersteig direkt vor der Haustüre schon im Westen. Wie haben Sie die Ereignisse damals erlebt und empfunden und was haben die für Ihre politische Biografie bedeutet?
Ich meine, das können Sie sich ja ungefähr vorstellen. Diese Grenzsituation hat dazu geführt, dass wir nun immer so, na, so wie die Situation war. Wenn man mit dem Kopf aus dem Fenster geguckt hat, war man mit dem Kopf im Westen und mit dem Hintern im Osten. Und so fühlten wir uns also auch als eigentlich insbesondere betroffene Berlinerinnen und Berliner, die teils hier und teils dahin gehörten. Und deswegen war also für uns eine Mauer oder eine Trennung überhaupt nicht vorstellbar auf Dauer. Wir haben es also noch am 13. und 14. August für unmöglich erhalten, dass es überhaupt sein kann. Und unsere Orientierung war natürlich mit solchen Bürgermeistern wie Willy Brandt oder wie Ernst Reuter damals, die waren natürlich immer westlich. Also das waren unsere Politiker. Die Ostler, die zählten da überhaupt nicht im Verhältnis dazu. Also diese freiheitliche Tradition, ja, die die Westberliner ja nun ja immer dargestellt haben, bis ich bin ein Berliner, ja, von Kennedy damals, die hat uns natürlich geprägt und die hat uns eigentlich auch immer die Sicherheit gegeben, wir sind da nicht alleine und da gibt es also keine Mauer, muss ich mal gestehen. Und für die politische Prägung war für uns im Osten, die wir immer Parteienaversionen entwickelt hatten zu DDR-Zeiten. Also wir wollten mit keiner Partei, schon gar nicht als evangelische Christen mit der Ost-CDU was zu tun haben. Wir wollten überhaupt keine Parteien. Und als dann die Wende kam, da war natürlich die Frage, also wenn nun eine parlamentarische Demokratie kommen sollte, dann kann man eben nur mit Bürgerbewegungen arbeiten, was uns viel mehr lag, sondern dann müssen Parteien da sein. Und da sind wir wenige Tage nach der Gründung der SDP, also dieser Ost-SPD, sind wir geprägt durch Willy Brandt und durch Ernst Reuter eingetreten und haben gesagt, die unterstützen wir machen unsere Bürgerbewegung weiter, aber wenn eine Partei überhaupt, dann eine, die von Willy Brandt und Ernst Reuter mit der Tradition 17. Juni, 13. August sozusagen maßgeblich geprägt worden sind, denn also nur die Sozialdemokratie.
Die Sozialdemokratische Partei der DDR wurde ja 1989-90 in bewusster Abgrenzung zur SED und zur PDS gegründet. Manche sagen inzwischen, das war ein politischer Fehler. Aber jetzt kommt die PDS mit Hilfe der SPD zurück ins politische Spiel und das in diesen Tagen und Wochen ausgerechnet in Berlin. Das kann doch nicht in Ordnung sein.
Wissen Sie, man muss das alles relativieren. Wir haben in Ostdeutschland Verhältnisse erlebt, wo diese Mauer nicht nur von der SED als antifaschistischer Schutzwall bezeichnet wurde, sondern auch von der Ost-CDU und den übrigen Blockparteien, die jetzt in die FDP eingemündet sind. Also mit anderen Worten, die Blockparteien, die Nationale Front in Ostdeutschland umfasst das gesamte politische Spektrum, das heute in der Bundesrepublik auch noch üblich ist. Bloß die SPD hat es nicht gegeben.
Trotzdem lag die Machtbasis natürlich bei der SED.
Das ist schon richtig, aber ich meine, Sie müssen immer davon ausgehen, dass mithilfe der anderen diese Stabilisierung seinerzeit möglich war. Man kann also jetzt nicht so tun, als ob der Kalte Krieg und die Verantwortung für den Kummer, der in West-Berlin immer da war durch die Bedrohung als Insel im Roten Meer, dass da sozusagen personifiziert die PDS für zuständig ist. Man muss sich immer klar machen, die SED, die seinerzeit die Verantwortung hatte, ist zu 95% nicht mehr da. Die Menschen sind ausgetreten. Die PDS ist ein Rest von 5%. Und Sie müssen immer wieder sagen, dass natürlich die Mitverantwortung auch bei der Nationalen Front lag, demzufolge also auch bei der Ost-CDU. Aber es ist einfach so, dass man diese sauberen, reinen Menschen, diese neuen Typen, mit denen man eine neue Politik macht, kann, die haben sie eben nicht. Und demzufolge, oder haben sie nur begrenzt. Damit haben sie keine Mehrheiten und nun müssen sie sehen, wie können sie in diesem Sinne wenigstens eine Politik machen mit Leuten, die dazu stehen, selbst wenn die Vergangenheit weder bei der Ost-CDU noch bei der PDS so sonderlich lauter gewesen ist in der DDR.
Aber kann man das dann jetzt einfach vergessen, diese ganze Geschichte, wenn man jetzt sozusagen ein Bündnis mit der PDS eingeht?
Na, überhaupt nicht. Aber genauso wenig kann man es vergessen, wenn man mit der CDU zusammenarbeitet. Also verstehen Sie, mir geht es immer wieder um diese Wahlmöglichkeiten. Sie können nur zwischen dem wählen, was da ist an Partnern und die sind alle nicht koscher. Trotzdem muss man sehen, jetzt ist eine Zeit mit Problemen, die zu bewältigen sind. Und da muss man Leute finden, die tatsächlich Fähigkeiten und Kraft und auch neuen Geist haben, um diese Probleme zu beseitigen. Und dafür muss man tatsächlich Mehrheiten suchen. Und Mehrheiten suchen denn unter Umständen eben auch beispielsweise mit verlässlichen Leuten in der PDS. Sie müssen davon ausgehen, dass das ja nicht die Katze im Sack ist, die man da kauft. Man kennt die Leute schon lange und man hat auch erlebt, dass die PDS in Mecklenburg-Vorpommern, in der Koalition und in Sachsen-Anhalt in einer Duldungskonstellation vernünftige Politik über Jahre machen und stabile Partner sind. Also es ist möglich.
Aber Sachsen-Anhalt ist das eine, Mecklenburg-Vorpommern ist das andere. Das ist alles nicht Berlin. Hier in Berlin ist eine besondere Situation. Und werden nicht durch diese Öffnung der SPD zur PDS, werden da nicht neue Gräben oder alte Gräben wieder neu aufgerissen?
Ja, wissen Sie, mir kommt es ja immer darauf an, klarzumachen, dass diese rote Sockenkampagne, die dann gestartet wird, und diese Kommunistenangst, die da geschürt wird, dass die seinerzeit zweifelsohne berechtigt war. Aber jetzt ist eine neue Zeit und Sie müssen jetzt überlegen, was für Menschen sind jetzt in diesen Gruppierungen drin. Und ich sage nochmal, in der PDS sind 5% der ehemaligen SED-Leute noch vereinigt. Und 5% Erneuerungspotenzial haben sie nun eigentlich auch in jeder Partei. Natürlich haben sie da auch noch ein paar Hardliner drin. Deswegen muss die Partei als solche, die muss erstmal, um auf Bundesebene koalitionsfähig zu sein, da muss einen Klärungsprozess durchmachen. Um aber auf Landesebene mit ihnen Politik zu machen, muss man die Leute kennen. Und muss man sie aus ihrer politischen Arbeit und aus dem, was sie bisher geleistet haben, kennen und danach sagen, ja, mit denen ist es möglich. Und keine alten Ängste schüren. Dann gehe ich aber wirklich auch auf die Barrikaden und erzähle, dass also die Angst nicht bloß gegenüber der SED berechtigt war, sondern genauso auch gegenüber den Blockparteien.
Und das Erneuerungspotenzial, das hier in Berlin, das ist bei der PDS in Berlin da?
Wenn also der größte Teil ausgetreten ist und wir davon ausgehen können, dass 5% Erneuerungspotenzial eigentlich in jeder Partei drin ist, dann muss man gucken, ob diejenigen, die jetzt hier politische Verantwortung übernommen haben, zu den Leuten gehören. Und ich kann nur sagen, auf einen Teil zumindest trifft es nach meiner Erfahrung durchaus zu.
Nun gerät die CDU im Nordosten Deutschlands mehr und mehr in die Opposition, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Berlin möglicherweise. Das heißt, der Osten wird langsam, aber sicher rot, Frau Hildebrand.
Na, das will ich doch hoffen langsam. Also wenn wir als Sozialdemokraten immer zu den Quellen der Sozialdemokratie nach Gotha und nach Eisenach zurückkommen, verstehen Sie, da waren die Quellen der Sozialdemokratie. Und da ist uns ja noch 1990 bei den Wahlen vorausgesagt worden, die absolute Mehrheit. Letztlich hat Adenauer ja ganz fröhlich seine Rheinische Republik gemacht und Anna Elbe aufhören lassen, weil er die protestantischen Roten da loswerden wollte. Und nun kommen die protestantischen Roten wieder zurück und sind weder protestantisch noch rot. Na, das kann ja wohl nicht sein.
Eine Schreckensvorstellung für alle Deutschen im Westen.
Ja, richtig. Aber ich meine, trotzdem muss man ja einfach mal sagen, nun brauchen Sie keine Angst mehr zu haben. Sie sehen ja, die sind also jetzt auch schon relativ konservativ geworden. Nun können Sie sich aber mal wieder auf Ihre Wurzeln besinnen und auch auf das, was uns hier in Ostdeutschland jetzt nützen würde. Und da ist eben diese Ausrichtung, auch wenn man immer sich alles noch viel schöner vorstellen könnte, als es die Sozialdemokraten jetzt machen auf Bundesebene. Aber auf mehr soziale Gerechtigkeit, die brauchen gerade wir im Osten und deswegen brauchen wir dafür Mehrheiten auch in den Ländern.
Sie brauchen aber immer noch im Osten hier die Unterstützung des Westens. Denken Sie nicht, dass die Teilung und die Spaltung durch die PDS-Mitwirkung im Osten nicht weiter verstärkt wird und dass die Bereitschaft zur Hilfe eher abnimmt im Westen?
Also wissen Sie, das hat mich nun verblüfft, dass seinerzeit Stoiber verlauten ließ, wenn die Wahlergebnisse weiter so sind, wie sie denn im Osten sind, dann müsste man sich die Sache mit der finanziellen Unterstützung doch mal überlegen. Also das ist ja nun wirklich ein starkes Stück. Wenn er das nur noch denken würde, würde man sagen, das ist schon schlimm genug. Aber sowas zu sagen in einer Demokratie, wo wir gerade lernen sollen, dass wir jetzt in Freiheit leben, entscheiden können, und dass man trotzdem aber natürlich gesetzliche Grundlagen und verfassungsmäßige Grundlagen hat, die Sicherheit und die relative Gleichheit aller Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland sichern. Wenn man das so weit hört, also da kann man nun wirklich im Osten dann keinen davon überzeugen, dass die Demokratie so funktioniert, wie man sich es eigentlich wünscht.
Aber auch die SPD gerät in eine Zerreißprobe.
Na, das halte ich nur also für ein Gerücht. Es ist ein Entwicklungsprozess. Es ist nicht unbedingt eine Zerreißprobe. Also die Zeiten von Zerreißproben, denke ich, sind vorbei. Die Aversion war sehr groß zu Anfang, das ist klar. Aber je mehr man jetzt feststellt, dass von den Alten, die seinerzeit Verantwortung getragen haben, ja gar keiner mehr drin ist in der PDS. Und darüber hinaus in der PDS junge, wirklich demokratische Sozialisten ganz aktiv sich für eine sozialere Gesellschaft einsetzen. Da denke ich, muss man dieses Potenzial nutzen, denn so viel haben wir ja festgestellt, haben wir nicht. So wie wir uns das dachten, alle, die in der DDR politische Verantwortung haben, die sind erstmal weg vom Fenster und nun kommen die Neuen. Na, dann gucken Sie mal, wo die Neuen geblieben sind. Und dann stellen Sie fest, ein bestimmtes Potenzial an politisch aktiven Leuten und bereit seienden Leuten, sich da auch einzumischen, gibt es offensichtlich in der Gesellschaft nur. Und wenn die alle gebunden sind oder ein großer Teil gebunden ist, eben beispielsweise in der PDS, dann muss man sie in der Demokratie mit einbeziehen in die Gestaltung. Und das wird ja auch gemacht. Wir haben immer diese Diskussion, die böse SPD, die auf einmal mit der PDS da kungelt und solche Sachen macht. Ich will Ihnen nur sagen, auf kommunaler Ebene bis hin zum Kreistagen haben wir in Ostdeutschland durch die CDU tolerierte PDS-Leute schon realisiert. Also auch die CDU, wenn es um Gestaltung von Politik und Mehrheiten geht, ist da überhaupt nicht fein im Osten. Bloß mal für den Hinterkopf.
Wenn man nun sieht, dass die SPD in mehr und mehr Ländern in Ostdeutschland wie in Westdeutschland regiert, denken Sie, dass dadurch die Überwindung der Teilung Deutschlands leichter wird? Oder dominieren nicht auch da Länderinteressen, Standortinteressen?
Ich denke, das ist auch vermittelbar, egal von welcher Partei Menschen sind. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland ein föderales System, bei der vom Grundgesetz her garantiert ist, über den Länderfinanzausgleich, selbst wenn er modifiziert wird, dass etwa gleiche Bedingungen in allen Bundesländern sein müssen und dass dafür gesorgt wird. Und wenn wir jetzt die Angleichung der Lebensverhältnisse und der wirtschaftlichen Verhältnisse in Ost und West nicht schaffen, dann wäre praktisch der Osten, der arme Osten, auf Dauer Alimentationsgebiet. Das ist grundgesetzlich festgelegt. Da kann auch keiner sagen, wenn die immer so rot wählen, kriegen sie nicht mehr. Sondern das ist wirklich, also das ist einer der Grundsätze dieses föderalen Staates. Und deswegen liegt mir so sehr daran, klarzumachen, wir brauchen jetzt noch Unterstützung, auch mit dem Solidarpakt 2, auch mit noch verbesserten Möglichkeiten, jetzt Menschen wieder in Arbeit zu bringen, in eine Perspektive zu geben, damit nicht auf Dauer dieser Transfer stattfindet. Also verstehen Sie, in dem Moment sind wir in wirtschaftlichem Denken. Und dieses wirtschaftliche Denken beinhaltet jetzt nur die Alternative, entweder wir geben uns jetzt mehr Mühe, damit auf Dauer Entlastung da ist, oder wir haben sie auf Dauer anhacken.
Aber das ist schon 1990 gesagt worden. Die Entwicklung hat diese Hoffnung nicht bestätigt. Auch jetzt muss man große Fragezeichen machen. Thierse sagt, der Osten steht auf der Kippe, die Jugend wandert aus dem Osten ab. Was wird denn aus dem Osten? Wird das das Altersheim des Deutschlands?
Ja, das müssen wir verhindern. Im Moment sieht es so aus. Es ist in der Tat so, dass also etwa 1 Million Menschen schon nach der Wende jetzt wieder den Osten verlassen haben. Das müssen Sie mal überlegen. Auf Dauer kann man das nicht durchhalten. Da haben Sie völlig recht. Wenn es so weitergeht, sind wir also nicht bloß das Armenhaus, sondern wirklich die Rentnerrepublik im Osten. Und das können wir alle nicht wollen.
Was
ich sage es Ihnen nochmal. Die kurzzeitige, schnell wirksame Therapie und die langfristige Entwicklung. Wir haben im Moment nach wie vor nicht die wirtschaftliche Kraft, das zu erarbeiten, was wir im Osten brauchen. 200 Milliarden alleine für die öffentlichen Haushalte gehen darüber. Und für die Wirtschaftsentwicklung nochmal über die entsprechenden Förderprogramme 40 bis 50 Milliarden Mark. Wir brauchen diese Hilfe, denn Sie sehen ja, dass wir einen selbsttragenden Aufschwung nicht haben. Der muss A, darin liegen, dass man den Menschen jetzt eine Perspektive gibt. Also wenn ich an solche Sachen denke wie Jugendarbeitslosigkeit über 11%, Ausbildungsplatzmangel. Da müssen über Sofortprogramme, wie wir jetzt auch haben, 2 Milliarden Mark, Jugendsofortprogramm, 1 Milliarde geht in den Osten, um da zu helfen. Wir müssen über Arbeitsförderung auf hohem Niveau und meines Erachtens sogar noch mit neuen Instrumenten eine Alternative zur Arbeitslosigkeit. Arbeitslosenquoten zwischen 18% und 20%. Im Westen liegen wir jetzt unter 8%, also mehr als doppelt so hoch wie im Osten. Da müssen wir also jetzt für die Menschen eine Perspektive kurz- und mittelfristig bringen. Aber das kann es nicht alleine sein, sondern diese langfristige Entwicklung, die ist das Wichtigste. Die Ostministerpräsidenten haben sich von den 5 führenden Wirtschaftsforschungsinstituten eine Expertise erarbeiten lassen. Wann kommt die Angleichung? Wenn 300 Milliarden in die Infrastruktur noch kämen nach Ostdeutschland, könnte sie bis 2020 erreicht sein. Eine Minderheit von Wissenschaftlern sagt nicht vor 2030. Das heißt, das ist ein langfristiger Prozess. Dem soll der Solidarpakt 2 dienen, der 2005 in Fortsetzung des Solidarpakt 1, der 2004 ausläuft, fortgesetzt wird für 10 bis 15 Jahre. Also Sie merken, kurzfristig Hilfe, damit die Menschen jetzt nicht abwandern, die jungen Leute weg und die Alten da resignieren. Also die Mittelalterlichen da resignieren und perspektivisch sehen, wie wir durch eine Solidarpaktförderung eine Wirtschaftsentwicklung in Gang bringen in Ostdeutschland, die selbsttragend ist. Und das muss, also die beiden Dinge müssen zusammenkommen.
Das sind erst einmal im Moment jedenfalls schöne Wünsche. Denken Sie, dass all diese Forderungen, die Sie jetzt auf den Tisch gelegt haben, dass die bei Schröder in guten Händen sind? Oder betreibt Schröder die Sache Ost, die Chefsache Ost, nicht eher doch als PR? Aktion.
Nee, das kann er ja nur gar nicht. Verstehen Sie, bei den Verhältnissen, die da sind, geht das überhaupt nicht.
Die berühmte Sommerreise hat ja hinterher nicht sehr viel gebracht für den Osten.
Ja, also das ist nun die Frage. Verstehen Sie, die vertrauensbildenden Maßnahmen sind auch ein großes Fund. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn er in den Osten jetzt kommt, dass sie tatsächlich auch konkrete Ergebnisse haben. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Schwedt an der Oder, diese Neubaustadt mit diesen Plattensiedlungen, hat dazu geführt, dass der Kanzler sich intensiv mit Schwanitz und mit seinem zuständigen Bauminister dafür eingesetzt hat, dass da Konzepte entwickelt werden, wie man A, die Qualität verbessert, B, zum Teil Rückbau macht, aber insgesamt die Platten so entwickelt, weil sie bei uns ein Standbein der Versorgung der Bevölkerung, das auch akzeptiert ist, ist, dass hier tatsächlich sich die Bundesregierung auch intensiv drum kümmert. Das ist tatsächlich so, wenn sie unterwegs sind und wenn sie es aus eigener Anschauung sehen und von den Menschen hören, haben sie dazu ein anderes Verhältnis, als ob sie es eben bloß so aus der Zeitung lesen. Und deswegen ist dieses Vor-Ort-Sein für mich eine ganz wichtige Sache, obwohl ich auch schon vorher der Meinung bin, ich meine, ich muss dazu sagen, man kann immer noch mehr machen und ich kann es mir auch immer noch schöner vorstellen. Aber es sind keine frommen Wünsche, von denen ich spreche. Wenn ich Ihnen erzähle, dass die Arbeitsmarktpolitik auf hohem Niveau verstetigt worden ist, nicht erst soll. Wenn ich Ihnen sage, dass von dem Jugendsofortprogramm von 2 Milliarden 1 Milliarde nur in den Osten geht, obwohl wir nur 15 Millionen sind und nicht 60 wie im Westen. Wenn ich Ihnen sage, dass der Solidarpakt 2005 jetzt schon verhandelt wird und zwar durch Schröder, dann ist es nicht so, dass es also jetzt Forderungen sind oder Vorstellungen, die man hier entwickelt, sondern das sind es die Dinge, die bereits auf dem Wege sind.
Das heißt, Sie denken, die Menschen im Osten könnten eigentlich ganz zufrieden sein mit dem, was die Bundesregierung tut für sie.
Na, das ist ja nun wieder noch ein anderes Ding. Ja, also verstehen Sie denn, also ich sage es Ihnen mal mit einem schönen Beispiel. Wenn also Ihr Kind nicht lesen kann und Sie üben zu Hause wie wild und Oma übt und Papa übt und Mutti übt und alle üben und das Kind kommt in die Schule und die Lehrerin sagt, das kann immer noch nicht lesen, dann dürfen sich nicht die Eltern auf den Schlipsi treten fühlen, weil sie sagen, haben wir doch nicht schon so viel gemacht. Entscheidend ist das Ergebnis. Und wenn die Lehrerin feststellt, das Kind kann immer noch nicht lesen, muss man sich überlegen, was man noch zusätzlich macht. Und so ungefähr ist es auch mit der Ostförderung. Wir haben schon so viel auf den Weg gebracht, das ist richtig. Und wir haben auch Sicherheit für die Zukunft mit dem Solidarpakt, das ist richtig. Bloß das Kriterium für eine ausreichende Hilfe in Ostdeutschland ist ein langsames Angleichen der Lebensverhältnisse. Und wenn wir 10 Jahre nach der deutschen Einheit mehr als die doppelte Arbeitslosigkeit haben, wenn wir überhaupt noch nicht wissen, wann wir auf gleiches Geld für gleiche Arbeit kommen, das heißt, wir sind im öffentlichen Dienst bei Mitte 80%, alle anderen im gewerblichen technischen Bereich werden vielfältig untertariflich bezahlt. Also da haben Sie nach 10 Jahren auch noch nicht die Angleichung. Wir liegen bei 28% des durchschnittlichen Geldvermögens im Westen 10 Jahre nach der deutschen Einheit, bei 35% des durchschnittlichen Immobilienvermögens, also Häuschen und Grundstück. Denn merken Sie, der Unterschied ist enorm und der ist in den letzten Jahren nicht kleiner, sondern größer geworden.
Das also ist dann doch der Frust berechtigt wiederum.
Ja, da ist der Frust berechtigt, selbstverständlich, weil wir noch lange nicht da angekommen sind, wo wir hinwollen. Aber wir dürfen darüber nicht vergessen, was alles schon gemacht worden ist. Denn verstehen Sie, es hat sich schon sehr viel verändert. Also mit anderen Worten, es muss beides zusammenkommen. Wir brauchen die Verstetigung der Förderung. Auf dem Wege sind wir. Trotzdem ist das Kriterium immer, reicht es aus? Haben wir eine Perspektive, die belastbar ist, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse erfolgt und wir demzufolge unseren jungen Leuten sagen können, bleibt hier und sieht nicht alle nach Bayern, weil ihr hier eine Perspektive habt. Das muss kommen. Und solange das nicht da ist, ist unsere Aufgabe und auch die Chefsache Ost für Schröder nicht erledigt.
Aber gerade bei den jungen Leuten scheint doch auch viel Frust zu liegen. Oder wie erklären Sie die Frage der Jugendgewalt, die man gerade im Osten ja auch immer wieder findet?
Ja, natürlich. Es ist so, dass vieles da zusammenkommt. Dieses mit damit auseinandersetzen durchaus zu DDR-Zeiten, aber wir waren immer die Widerstandskämpfer. Wir waren nicht die Nazis, die waren ja im Westen. Und wir haben die KZs besucht, selbstverständlich, da waren sie alle da, auch die jungen Leute jetzt. Und wir waren entsetzt über das, was da passiert ist, aber wir waren es immer nicht. Und diese Auseinandersetzung ist eigentlich nötig, zu überlegen, was haben denn unsere Großeltern und die Urgroßeltern, was haben die da eigentlich für eine Rolle gespielt. Diese Auseinandersetzung im Osten nicht geführt worden. Und dann kommt natürlich dazu, dass zu DDR-Zeiten sowohl ideologisch als auch wirtschaftlich alles geplant war, alles integriert war, alle in der FDJ, in Pionieren, beschäftigt und betütert, auch in der Freizeit. Und auf einmal ist alles weg. Und auf einmal müssten neue Organisationen kommen, die im Westen über Vereine und Verbände gewachsen sind, die im Osten aber nicht da sind. Es hat auch keiner Lust, in irgendwas einzutreten. Also mit anderen Worten, Ebbe auch bei der Freizeitgestaltung. Dann kommt die Frage der Werteorientierung, die sozialistische Moral, nur noch 30% sind ja in der Kirche. Die ist weg auf einmal. Und was kommt an die Stelle? Na, die Depression der Eltern zu Hause. Na, und da können Sie sich auch vorstellen, wie man da also eine gute Perspektive für die Jugendlichen ihnen aufzeigen kann, wenn denn noch die erste Schwelle von der Schule in die Ausbildung seit 1990 in Ostdeutschland noch nie geklappt hat. Das duale System der Berufsausbildung erfordert einsatzfähige Betriebe und die haben wir nicht. Bei uns ist also ein Defizit von zigtausend jungen Leuten, die jedes, also die jetzt in den Jahren keinen betrieblichen Ausbildungsplatz gekriegt haben und die wir mit öffentlichen Mitteln, mit Bund-Länder-Sonderprogrammen und mit ähnlichem versuchen, doch noch zu irgendeiner Ausbildung zu bringen, aber dann natürlich mit keiner adäquaten Ausbildungsvergütung, demzufolge also sozusagen zweite Sorte und auch nicht mit der Möglichkeit, übernommen zu werden, denn wenn ich gerade im Betrieb lerne, kann er mich auch nicht übernehmen. Also von daher haben die jungen Leute denn auch nicht sozusagen das Ziel vor Augen, Mensch, jetzt lerne mal und dann verdienst du was und dann kannst du dir was aufbauen, sondern du geh doch erstmal zum Oberstufenzentrum und mach dann nochmal ein Jahr und dann wollen wir mal weitersehen. Das kommt, da kommt eins zum anderen. Und das ist diese, verstehen Sie, diese Orientierungslosigkeit der Menschen. Und die ist so kolossal schwer zu beseitigen oder ihr entgegenzutreten, wenn sie nicht wirklich handfeste Perspektiven für die jungen Leute haben. Deswegen war für mich als Arbeitsministerin ganz wichtig, dass wir wirklich in Brandenburg für jeden Jugendlichen einen Ausbildungsplatz hatten und dafür 120 Millionen öffentlicher Mittel ausgegeben haben. Trotzdem ist nur gemeckert worden, weil ich natürlich die Betriebe nicht zaubern kann. Und dann ist schlecht, den jungen Leuten zu sagen, also jetzt hier mal bleibt auf dem Weg der Tugend, es lohnt sich.
Frau Hillebrand, Sie sind eine Politikerin aus dem Osten, die im Osten so populär ist wie im Westen und umgekehrt. Von anderen Persönlichkeiten, die damals im Herbst 89 auf den Straßen waren, die damals die Wende gemacht haben, ist nicht bei weitem nicht mehr so viel zu hören. Und auch das innovative Potenzial, was damals ja aktiv war, auch das ist eigentlich in den 10 Jahren seit der Wende, in den 11 Jahren seit der Wende nicht genutzt worden, ist es eigentlich verschwunden. Der Osten hat sich eigentlich nicht richtig eingebracht in die deutsche Einheit.
Ja, das ist richtig. Es ist richtig, dass von denen,
woran liegt das?
Die seinerzeit also politische Verantwortung übernommen haben, nur noch wenig in Amt und Würden sind, insbesondere auf Bundesebene. Ja, woran liegt das? Es war eine extrem schwere Situation, die uns überfordert hat. Das ist also ganz deutlich. Bis an den Rand der Leistungsfähigkeit sind wir seinerzeit gebracht worden. Und sie waren auch nicht in angemessener Weise darauf vorbereitet, ging ja auch gar nicht. Ich sage immer wieder, ich bin das erste Mal in ein Ministerium gegangen als Ministerin für Arbeit und Soziales bei de Maizière in der letzten DDR-Regierung. Als Ministerin, vorher war ich noch nie drin. Und dann können Sie sich vorstellen, wie Sie darauf vorbereitet sind. Und jetzt in diesem Kampf, auch in dem politischen Kampf und dem Konkurrenzkampf, da jetzt tatsächlich die Nase vorn zu haben, das haben wir nicht gelernt. Und deswegen sind die meisten wieder weg. Und dass ich da nur bin, das hat es nur durch den Zufall der Konstellation hier in Ostdeutschland auf Bundesebene, wäre das zweifelsohne mir auch nicht gelungen.
Was ist denn vom Osten eigentlich noch geblieben?
Na also, so dürfen Sie es nicht sagen. Also Sie wissen, dass nachdem der Osten weg ist, selbst bei mir, die ich nun ein richtiger Ostverächter war, also DDR-Verächter, auf einmal eine Identifikation, eine Ostidentifikation, die wir nicht jetzt entwickelt haben. Ich hätte mich mit Entsetzen abgewandt, wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich mich mit ein paar Ostlern viel enger zusammengehörig fühle als mit meinen Freunden in Westdeutschland. Aber diese Ostidentifikation aufgrund unserer Entwicklung in den letzten 40 Jahren, die haben wir entdeckt nach der Wende. Und da haben wir entdeckt, dass da Werte dabei waren, die wir eigentlich gar nicht verlieren wollten. Also eine andere Form von Solidarität und Mitmenschlichkeit, sich kümmern um den anderen. Nicht immer bloß die Ellenbogen, nicht immer bloß sehen, dass man selber da weiterkommt, weil einen das ja auch überhaupt nicht glücklich macht. Und wissen Sie, diese Form, egal ob Sie die nun als Nischenprodukt bezeichnen oder als Repressionsfolge, aber sie ist jedenfalls da. Und deswegen sage ich Ihnen von vielen Erfahrungen von damals, ob es die Kindergartenplätze sind, die wir nun inzwischen schon im Westen durchgesetzt haben als Recht darauf, ob es die Fristenregelung ist, ob es die Berufstätigkeit der Frau ist, die Verantwortung des Mannes, denken Sie jetzt ans Erziehungsgeldgesetz für die Kinder, alles das kommt letztlich eigentlich aus unserer Erfahrung jetzt in die Bundespolitik mit ein. Ich sage immer, von hinten durch die Brust ins Auge setzen wir doch noch was durch.
Also Sie sind zufrieden?
Na, zufrieden nicht, aber ich bin nicht so pessimistisch wie Sie.